Und es sieht hier schon sehr nach Niederrhein aus. Denn Wycliffe, die Organisation, mit der ich arbeite, hat uns ins Siegerland verschlagen. Burbach-Holzhausen kennt keiner, oder? Ist nicht so schlimm. Bei Siegen. Und dort wohne ich mit meiner Familie und arbeite mit Wycliffe. Ja, was ist Wycliffe? Was macht Wycliffe? Das kommt gleich noch. Ich möchte jetzt im ersten Teil eine Predigt euch mitbringen zu dem Thema Gottes Mission, unsere Mission. Und im zweiten Teil möchte ich euch dann gerne mit hineinnehmen in die Arbeit von Wycliffe. Was bedeutet das eigentlich? Wie geht das eigentlich, eine Bibel übersetzen? Ich glaube, die meisten von euch haben das noch nicht gemacht, oder? Ja, ist auch normalerweise nicht der Fall. Kurz noch zu mir. Ich heiße Richard. Man kann mich gerne duzen. Das macht er ja sowieso, habe ich gerade schon gemerkt. Und zu mir gehört meine Frau, unsere 4 Kinder, 3 verheiratet, einer auf dem Weg dahin. Das 4. Enkelkind ist in Arbeit oder wie sagt man, auf dem Weg. Und bin ein bisschen erschrocken, 38 Jahre mit Wycliffe unterwegs. Wir sind 1982 nach Indonesien, Papua, Indonesien. Also ihr müsst euch jetzt die Landkarte vorstellen. Ihr wisst alle, wo Neuguinea ist, die Insel, ne? Ja, ich sehe es. Genau, wir sind unterhalb von Australien. Und diese Insel ist ja aufgeteilt in ein Land Papua-Neuguinea. Und die andere Seite ist die östlichste Provinz des Staates Indonesien. Und dort haben wir 8 Jahre gelebt und gearbeitet mit einem kleinen Volk, das Yale heißt. Und wir haben dort ein Sprach- und Übersetzungsprojekt für dieses Volk begonnen. Wir konnten das nicht abschließen. Wir sind dann 1994 nach Deutschland zurückgekehrt. Und seitdem arbeite ich bei Wycliffe Deutschland mit. Ja, wir sind zu zweit ausgereist und zu sechst wiedergekommen. Das ist ja schon gar nicht schlecht, oder? Und jetzt werden es immer mehr. Gut, so viel zu mir persönlich. Ich will daran denken, gleich nochmal was zu sagen, wie ich denn dazu gekommen bin. Kann man das ausmachen, mit Wycliffe zu arbeiten? Denn ich brauche das eigentlich gar nicht. Ach, da unten. Gut, danke. Ja, jetzt kann ich doch mein Tablet viel besser sehen. Gottes Vision, unsere Mission, was steckt dahinter? Also es geht um Mission heute. Es geht um die Völker in der Welt. Und ich möchte euch zuerst etwas fragen, nämlich, was ist das? Nö. Bitte? Nein. Ich denke, die meisten haben das schon mal in der Hand gehabt. Bingo, 100 Punkte. Es ist ein Tischtennisschläger, genau. Also ihr seid eine ganz normale Gemeinde, die sagen alle zuerst Lego. Also ihr seid völlig im Rahmen. Also ja, keine Angst. Ja, warum habe ich das gemacht? Als wir gerade an diesen Tischtennisschläger so nah rangegangen sind, konnten wir schon gar nicht mehr richtig erkennen, was es ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir das auch gerne machen mit der Bibel und mit Bibelversen. Wir gucken so auf einen Vers und vergessen manchmal den Gesamtzusammenhang zu sehen. Und deswegen möchte ich euch heute, soweit die Zeit ausreicht, mitnehmen auf eine kleine Tour durch die Bibel, um mal einen größeren Zusammenhang festzustellen, nämlich, was ist Gottes Vision für diese Welt, für diese Völker? Das können wir natürlich jetzt nicht sehr ausführlich tun. Ja, wir machen so ein paar Stationen in der Bibel. Ja, wenn ich euch jetzt fragen würde, ruft mir doch mal, jetzt geht's weiter. Ruft mir doch mal ein paar Verse zu, die euch einfallen, wenn ich euch was frage zu, wo steht in der Bibel was zur Mission? Ach, 28, genau. Der Missionsauftrag, geht hin in alle Welt. Jesaja, Altes Testament, danke, genau. Ja? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ja, warum habe ich mich so über das Alte Testament gefreut? Weil nämlich im Allgemeinen die Leute, die Christen in Deutschland, nicht vermuten, dass man im Alten Testament viel über Mission findet. Aber ich sage euch, liebe Geschwister, es ist voll davon. Und ich möchte ein paar dieser Stationen mit euch teilen. Da ist zuerst einmal die Schöpfungsgeschichte. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Alle Menschen auf dieser Erde, egal wo sie sind, egal wie sie ausschauen, ob sie eine dunkle oder helle Haut haben, blonde oder schwarze Haare, völlig wurscht, egal welches Volk, Gott hat alle Menschen in seinem Ebenbild erschaffen. Und das ist für mich erstmal eine ganz wichtige Grundlage, warum wir Mission und Evangelisation betreiben. Ich fasse Mission und Evangelisation heute mal so in einen Begriff zusammen. Das ist der Grund, warum wir das tun, weil Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen sind und weil sie auf ihn hin geschaffen sind und wir durch Mission und Evangelisation diese Ebenbildlichkeit Gottes in den Menschen, die ja oftmals sehr zerstört ist oder verborgen ist oder nicht mehr da ist, durch viel Unrecht das geschieht. Wir können aber trotzdem diese Ebenbildlichkeit in den Menschen aufwecken oder wieder zum Leben bringen. Augustinus hat gesagt, du hast uns zu deinem Eigentum erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Du hast uns zu deinem Eigentum erschaffen. Oder Prediger 3, Vers 11. Er hat alles gemacht zu seiner Zeit und hat auch die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, in die Herzen aller Menschen. Es ist da eine Anlage, eine Möglichkeit, diesen Wunsch zur Ewigkeit zu erwecken. Und das tun wir, wenn wir Mission betreiben. Jetzt hüpfen wir mal ein Stück weiter in der Bibel. Wenn wir jetzt die nächste Station suchen, die was mit Mission, mit Evangelisation oder mit Mission, mit Sprachen zu tun hat, sage ich mal, wo bleiben wir dann stehen? Ihr kennt es alle. Hoher Turm, Babel. Wir bleiben bei Babel stehen. Und zwar wird ja über Babel berichtet, dass eben Gott die Sprachen verwirrt hat, die Kulturen und Sprachen geschaffen hat, weil die Menschen Gott nicht mehr gehorcht haben, weil sie übermütig geworden waren. Und für uns ist das ja immer Gericht. Aber eine Kollegin hat mal gesagt, Babel ist Gericht und Schöpfung. Denn es sind ja auch neue Dinge entstanden, ja, Sprachen, Kulturen. Ich habe schon gehört, hier sind einige Leute, die andere Sprachen sprechen oder von Bulgarien kommen. Also Sprachen sind uns ja alle irgendwie doch nahe und wir haben damit zu tun. Und Gott straft, indem er schafft. Wir wissen nicht wirklich, wie die Sprachen entstanden sind. Die Wissenschaft weiß es nicht. Ich habe kürzlich noch einen Kollegen gefragt, der ist promovierter Linguist. Er hat gesagt, man weiß es nicht. Es liegt so lange zurück, man kann es nicht erforschen. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass Gott dahinter steckt. Dass wir sprechen können, dass wir denken können, kommunizieren können, was uns ja von allen Tieren unterscheidet. Also, die Sprachen und Kulturen entstehen, ich denke, weil Gott sie wollte, in seiner Vielfalt. Denn auch die Sprachen sind ja sehr vielfältig. Gut, gehen wir ein Stückchen weiter. Wer hat einen Vorschlag, wo wir stoppen könnten? Na, ich sag's euch. Ihr seid das nicht gewohnt. Der Jörg fragt euch nichts, oder? Bei den Predigten. Nee, das, okay. Abraham. Gott sagt zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, das ist so viel wie Völker, Ethnien auf Erden. Stellt euch das vor, der Abraham, der hatte ja noch keinen Völkerkundeatlas oder irgendwie sowas. Der hatte noch keine Ahnung, wie viele Völker es mal gibt auf der Erde. Und Gott sagt zu dem Abraham, mit dir fange ich jetzt was an, wodurch alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Wow. Ich weiß nicht, was der gedacht hat, der Abraham. Der ist einfach losgegangen. Das war ja auch gut so. Er war gehorsam und er ist losgegangen. Und dadurch ist Gottes Heilsplan, das Drama von Gottes Heilsplan so richtig losgegangen, ja, mit Abraham. Ja, und wie gesagt, der Abraham wusste nicht, dass es heute auf der Erde 7300 verschiedene Sprachgruppen gibt, Völker. Da sind auch die Gebärdensprachen mitgezählt, ja, weil die sind uns auch ganz wichtig. Also so viele Völker gibt es auf dieser Erde. Spitzenreiter ist Asien, gefolgt von Afrika. Wir in Europa sind so ganz am Ende, aber es ist ja auch vielleicht nicht schlimm. Also ein ungeheurer Reichtum an Sprachen und Kulturen gibt es auf dieser Erde. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel, dass Gott diese Völker sieht, dass er diese Völker zu sich ziehen will, dass ihm diese Völker am Herzen liegen. Deswegen sagt er ja, geht hin zu allen Völkern. Ja, nicht geht hin zu den Völkern, wo es einfach ist. Geht hin zu allen Völkern. Er hat sie alle im Blick. Und da klingt Wycliffe sich ein. Da wollen wir mit beitragen, dass diese Völker, die Gott im Blick hat, sie ihn erfahren, sein Wort bekommen in ihrer Sprache. Und von der Verheißung an Abraham in 1. Mose 12 bis zu der großen Schar vor dem Thron in Offenbarung 7, ich denke, es ist euch bekannt, ja, große Volksmenge, die vor Gottes Thron steht und ihn anbetet, das wird was, Leute, ja. Wenn wir diese ganzen Sprachen hören, stellt euch das vor, die Wycliffe-Leute, die flippen aus, ja, weil die lieben Sprachen. Das wird eine tolle Party. Aber von Abraham bis dahin geschieht eine Menge und wir wollen noch ein paar Stationen anschauen. Immer wieder kommt es vor in dem Psalm, zum Beispiel Psalm 22, 28. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. An allen Enden der Erde. Ich habe natürlich gleich an Indonesien gedacht, das ist ja ziemlich am anderen Ende für uns. Werden die Menschen zu ihm kommen. Jesaja 42, 1. Siehe, das ist mein Knecht, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Jesaja. Und dieser Knecht ist natürlich Jesus. Und wir wissen ja, dass die Heiden, das waren ja in den Augen der Juden die nicht jüdischen Völker, die waren ja so ein bisschen unter ihnen, ja. Und auch im Alten Testament hat Gott das immer wieder gesagt zu den Juden. Hey, die anderen Völker sollen auch von meinem Ruhm, von meiner Ehre hören. Aber bei den Juden hat das nicht so geklappt. Ein Vers ist mir noch wichtig. Da sind wir dann im Neuen Testament, Markus 11, 17. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Dieser Vers steht ja im Zusammenhang mit der Geschichte, wo Jesus die Geldwechsler und Opfertierverkäufer, jetzt habe ich's, aus dem Tempel vertreibt und sagt, macht, dass ihr wegkommt. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Wisst ihr, wo die standen? In welchem Vorhof? Die standen nämlich genau im Vorhof der Heiden. Die standen genau da, wo die Heiden noch hin durften. Diesen Platz hatten sie zugestellt, nach dem Motto, ist ja nur für die Heiden, ist ja nicht so schlimm. Und da sagt Jesus, raus, macht, dass ihr wegkommt. Und hat sie vertrieben und gesagt, hier sollen alle Völker anbeten, in diesem Haus, im Tempel. Ich glaube, dass Mission Gottes Herzensanliegen ist. Dass es sein Herzensanliegen ist, dass die Völker der Welt überall seinen Ruhm erfahren, ihn ehren, ihn anbeten, wie wir es ja heute Morgen auch schon hier gemacht haben. Und ein Missionswissenschaftler namens Georg Vizedom hat gesagt, Mission geschieht nicht, weil es die Gemeinde bzw. Kirche gibt, sondern Gemeinde gibt es, weil Gott Mission will. Aha, ja, die Mission war er da. Und das Anliegen der Mission. Und dann kamen wir, die Gemeinde, hat Jesus sie entstehen lassen, damit wir seine Vision in dieser Welt vorantreiben. Das ist unser vornehmster Auftrag als Gemeinde. Ja, und diesen Vers hatte ich schon gerade genannt. Das ist die Endvision. Eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm und beteten ihn an. Das ist das Ziel, dass alle Menschen, alle Völker, die ihn kennen, ihn einmal anbeten, in ihrer Sprache und Kultur. Ja, du darfst dann Griechisch sprechen oder kannst du dir aussuchen. Ja, also jeder in seiner Kultur und seiner Sprache, da werden auch Leute tanzen, dann sind wir Deutschen vielleicht ganz entsetzt, aber das wird so sein. Ein Künstler, der einmal zu Wycliffe gehörte, hat das versucht zu malen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und hat das sich mal vorgestellt, wie das aussieht, wenn diese verschiedenen Menschen verschiedener Ethnien da mit Jesus zu Tisch sitzen. Und ihr könnt da so ein paar Leute definitiv erkennen, wo die herkommen. Also ein ganz interessantes Bild hat dieser Mann gemalt. Und wenn wir uns umsehen in dieser Welt, dann geschieht genau das, dass Menschen aus allen Nationen, Völkern und Sprachen in Gottes Reich strömen. Etwa im 11. Jahrhundert sah das so aus. Die westliche Kirche, also wo wir zugehören, die war ganz klein und der Rest größer. Aber etwa 1960 hatte sich das Christentum in den sogenannten westlichen Ländern so ausgebreitet, dass 2/3 der Kirche im Westen war und 1/3 im Süden. Wir nennen es die Südkirche, also die nicht westliche Kirche. Und heute sind wir wieder da. Die westliche Kirche ist klein und die sogenannte Südkirche wächst. Da ist der Bär los, ihr Leute. Was da passiert, wenn man sich da mal umschaut, das ist wirklich total beeindruckend. Ein paar Beispiele. In Lateinamerika wächst die Gemeinde um 2,5% im Jahr. Das ist aus Jason Mendrick, Gebet für die Welt. Und dies hier ist ein interessantes Beispiel. Das ist nämlich das vom Volk der Kaingang in Brasilien. Das ist die alte Kirche und das ist die neue. Ja, ich wünsche euch, dass eure Gemeinde so wächst, dass ihr irgendwann mal eine ganz große Halle hier drüber bauen müsst. Ja, die haben keinen Platz mehr gehabt. Ist das nicht toll? Und so sieht es da heute aus, wenn die Gottesdienst feiern. Und vor dieser, gar nicht so anders als bei uns, ne? Und diese Volksgruppe war 1958, als unsere Mitarbeiterin Ursula Wiesemann dorthin kam, ein aussterbendes Volk. Es waren noch 7000 Menschen über von diesem Volk der Kaingang. Die hatten keinen Lebensmut, keine Selbstachtung, Krankheit, Gewalt. Das Volk war nicht mehr happy. Sie wollten eigentlich nicht mehr Kaingang sein. Heute, nachdem diese Frau Ursula Wiesemann mit ihren Kolleginnen dort viele Jahre gearbeitet hat und ihnen durch Bildung und Bibel etwas ganz Wertvolles gebracht hat, sind es 35.000 Menschen, die wieder Lebensmut haben, die ihre Muttersprache erhalten wollen, die in 50 Reservaten, so ist das in Brasilien, leben, Schulen haben, Krankenstationen, gute Wachstumsrate. Einige Kaingang haben Uni-Abschluss. Wodurch? Durch Bildung und Bibel. BB, Bildung und Bibel, nicht Bed and Breakfast, Bildung und Bibel. Ja? Das hat so viel bewirkt bei diesen Menschen, dass sie neuen Lebensmut gewonnen haben und dass sie jetzt wieder ein großes Volk geworden sind. In Afrika, sagt man, Jason Mendrick, wächst die Christenheit um 9,1% pro Jahr und ist von 1900 bis 2010 von 9,1 auf 48,8% gewachsen. Wow! Ja, das sind Zahlen, oder? Meine Zahlen sagen, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Auch die nächste, nämlich China, da wächst die Gemeinde Jesu, obwohl sie es gar nicht darf. Gerade werden die Schrauben wieder angezogen in China. Es wird wieder schwieriger. Ich habe gerade einen Bericht gelesen, dass Open Doors jetzt davon ausgeht, dass es 130 Millionen Christen in China gibt. Und wer weiß, ob es nicht noch mehr sind. Also, liebe Leute, schöpft Mut. Gott tut was in dieser Welt. Sein Reich wächst. Er ist aktiv. Und Wycliffe versteht sich als ein Teil dieser weltweiten Bewegung Gottes zu den Menschen hin. Gott ist auf dem Weg zu den Menschen. Er bewegt etwas und wir sind mit vielen anderen Teil dieser Bewegung. Wir sind nicht alleine, das wissen wir. Aber wir haben unseren Spezialauftrag, dem wir nachkommen. Und manchmal werden wir gefragt, warum denn gleich übersetzen? Das dauert doch so lange, das kostet so viel Zeit und das kostet auch Geld, ihr lieben Leute. Das müssen wir nicht verschweigen. Warum denn gleich übersetzen? Ganz einfach, weil Gott uns das vorgemacht hat. Gott selber, die Dreieinigkeit, ist das erste Übersetzerteam. Denn Gott hat seinen Sohn in unsere Welt übersetzt. Er hat sich von Göttlichkeit, von der Herrlichkeit Gottes übersetzt in unsere Menschlichkeit, in unsere Sprache, in unsere Kultur. Und es heißt, er kam in die Welt und wurde Mensch und lebte, oder andere Übersetzungen sagen, und wohnte unter uns. Er ist wirklich total zu uns gekommen, hat sich in unsere Menschlichkeit übersetzt, und deswegen übersetzen wir. Deswegen sagen wir, wenn es Gott so viel wert war, seinen Sohn in unsere menschliche, irdische Kultur zu übersetzen, dann ist es unser Auftrag, sein Wort in die Sprachen und Kulturen der Welt zu übersetzen. Im Englischen kommt das ja schön rüber, dieses Translate, ja, dieses Trans oder Transport haben wir ja auch, ja, etwas von der einen Seite auf die andere bringen. Und Gott hat sich selber zu uns so tief herabgebeugt. Und deswegen wollen wir auch übersetzen. Ein Mann aus Uganda hat gesagt, es kam mir vor, als wenn Gott jeden Sonntag kam, um uns zu besuchen, gekleidet in eine fremde Kultur und Sprache. Und sobald er weg war, hatten wir für den Rest der Woche keinen Gott mehr. Das entspricht nicht dem Vers, den wir gerade gesehen haben. Gott will bei uns zu Hause sein, er will bei uns wohnen, er will leben unter uns, an unserem Leben teilnehmen und nicht zu Besuch kommen und dann wieder gehen und dann ist er weg. Er ist ja ein Alltagsgott. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass Menschen in ihrer Sprache, in ihrer Kultur dieses Wort Gottes erfahren. Bist du ein Teil von Gottes Mission? Hier ist nochmal der Vers, den ich schon gerade zitiert hatte. Jetzt sah ich eine Menschenmenge so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Und das ist das Ziel, auf das wir jetzt gerade hinarbeiten.